Vielleicht andersrum, wer von uns sagt, dass er klug ist? Der Kluge ist zu bescheiden, um sich zu melden. Der Dumme zu stolz, um das zuzugeben. Was sind wir eigentlich? Sind wir dumm oder klug? Warum diese Frage? Ganz einfach, weil Jesus ein Kriterium uns gibt im Matthäus-Evangelium, woran wir unterscheiden können, bin ich dumm oder bin ich klug? Bin ich klug oder bin ich töricht? Vielleicht, wenn man im Bibeldeutsch das ausdrücken will. Ja? Wie bin ich denn wirklich? Matthäus 7, Verse 24 bis 27. Es ist ein Text, den wir gut kennen. Wer mal in der Sonntagsschule war, der hat garantiert diese Geschichte sich angelesen oder gehört. Er hat ein Lied gesungen über diesen Text. Aber wir wollen jetzt mit Kindern und auch mit erwachsenen Augen ansehen und schauen, was sagt dieser Text mir? Weil ich werde am Ende des Gottesdienstes nochmal diese Frage stellen, bin ich klug oder dumm? Und dann haben wir eine Grundlage, auf der wir uns selbst eine Antwort geben können, wie bin ich eigentlich? Hier heißt es am Ende der Bergpredigt, Jesus predigt von Kapitel 5, 6 und 7, und am Ende der Bergpredigt bringt er dieses Beispiel oder dieses Gleichnis. An jeder nun, der diese meine Worte hört, gemeint ist die ganze Anleitung, die er in der Bergpredigt gegeben hat. An jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Ein Gleichnis, das Jesus hier uns vorträgt. Ein Bild, das er uns malt. Es sind quasi zwei ziemlich ähnliche Bilder. Kennt ihr diese Rätsel? Findet die Unterschiede. Ja? Zwei Männer bauen jeweils ein Haus. Steht hier etwas über Baustoffe und Grundriss und Plan und Materialien? Steht nichts. Vermutlich zwei gleiche Häuser, die gebaut werden. Sie stehen nebeneinander. Ja? Was lesen wir noch in diesem Text? Etwas, was unterschiedlich war. Was war der Unterschied? Fundament, die Grundlage war verschieden. Der eine war auf, F steht für Felsen und S für Sand. Im Bild sieht man das ein wenig. Einer baut auf Fels, der andere baut auf Sand. Das ist ein Unterschied. Und dann spricht er von Witterungen. Welches dieser beiden Häuser stand unter Regen? Beide, ja? Also beide standen unter Regen, und zwar Regengüsse, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Gewitter, so wie wir das kennen. Erleben beide Häuser, von dem klugen und auch von dem weisen Mann. Also in der ganzen Bergpredigt geht es darum, wie man ein Leben baut. Ja. Also im Leben beider gibt es diesen Regen. Dann gab es noch andere Dinge. Ja. Kennen wir auch, in Deutschland gibt es mal in Ostdeutschland, mal woanders. Ich weiß nicht, ob es hier in Düsseldorf der Rhein auch über die Ufer tritt, aber dann gibt es die Wasserfluten. Ja, das Wasser steigt. Ja, das erleben auch beide Häuser. Habt ihr wahrscheinlich Bilder gesehen, als vor ein paar Jahren so eine große Flut gab in Ostdeutschland. Bilder davon, wie die Häuser unterspült waren und dann auch weggerissen waren, zur Hälfte oder ganz. Also Wasserströme, die können jede Menge anrichten. Die gibt es auch und die treffen auch beide Häuser. Aber die Winde, welches der beiden Häuser treffen sie? Ja, die gleiche Liste bei beiden Häusern. Ja, beim Klugen wie bei dem Törichten gibt es Winde. Ja? Was heißt, Was heißen diese oder was bedeuten diese verschiedenen Witterungseinflüsse? Was meint Jesus damit? Er spricht über das Leben. Wenn ins Leben hinein etwas kommt, was gefährlich ist, was Schaden anrichten kann, wenn Druck aufkommt, der Wind macht Druck, das Wasser macht Druck, unterspült. Ja? Wenn es regnet und gewittert, wissen wir auch. Ja? Das sind alles bedrohliche Situationen. Und jeder von uns erlebt solche Situationen. Deswegen ist diese Frage auch an jeden gestellt. Kinder, erleben sie Stürme in ihrem Leben? Sie erleben sie auch. Ein paar Beispiele. Ja? Da kommt er von der Schule und weint. Warum? Jemand hat ihn beschimpft. Hat ihn beleidigt. Schimpfworte gegen ihn ausgesprochen. Noch schlimmer, jemand hat gelästert. Das heißt, ein böses Gerücht verbreitet über ein Kind. Ja? Das tut weh. Oder verraten. So als guter Freund. Dann im entscheidenden Moment einfach einen stehen gelassen und sich auf die Seite der anderen geschlagen. Ausgelacht. Wenn man zum Gelächter der ganzen Klasse wird, das ist schmerzhaft. Oder der ganzen Gruppe, Kindergartengruppe. Geschlagen wird. Oder wieder mal bei einem Test, bei einem Diktat, bei einer Klassenarbeit durchgefallen ist. Oder einen guten Freund verloren hat, Familie ist weggezogen und jetzt ist derjenige oder diejenige, mit der ich immer zusammen war, ist weg. Das ist traurig. Das greift manchmal auch das Leben des Kindes ganz schön stark an. Oder eine Krankheit. Nicht nur eine Erkältung oder mal eine Grippe, aber eine echte Krankheit, die einen einschränkt, begrenzt. So ein richtiges Gewitter ins Leben eines Kindes kann kommen, wenn es missbraucht wird. Und das gibt es immer wieder, viel häufiger, als wir denken und wissen. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn jemand von uns das auch kennt, was es heißt, als Kind missbraucht zu werden oder auch misshandelt zu werden. Das heißt, nicht nur zur Erziehung bestraft zu werden, sondern nach Lust und Laune verletzt, geschlagen, bedrängt, benachteiligt zu werden. Das alles sind Stürme, die im Leben eines Kindes aufkommen können. Aber nicht nur Kinder erleben so etwas, auch Jugendliche, die eigentlich vor Kraft strotzen, vielleicht auch große Optimisten sind, auch sie erleben sogenannte Schicksalsschläge, so pflegen wir das zu nennen. Da hat der Schulabschluss nicht funktioniert, nicht geschafft, den man angestrebt hat, machen wollte. Da versucht man und versucht und kriegt keine Lehre. Wie geht's weiter mit mir? Jetzt hänge ich einfach durch. Oder habe einen Beruf gemacht, aber bin arbeitslos. Niemand will mich. Ich kann nirgends einsteigen. Noch besser ist es, wenn ich zwar eine Lehrstelle habe oder einen Arbeitsplatz habe, aber dort gemobbt werde. Wenn alle zusammen auf subtile Weise versuchen, mich niederzumachen, fertig zu machen. Oder gesundheitlich kommen Allergien auf. Wir haben einen jungen Mann bei uns, der von klein auf Diabetiker ist und dann kam noch eine Eiweißunverträglichkeit dazu, dann noch die Glutenunverträglichkeit dazu, das heißt keine Eier, keine Milch, kein Getreide, da bleibt fast nichts übrig. Das ist ein Schlag, dass man das ganze Leben noch vor sich hat und solche Allergien hat oder einen schweren Verkehrsunfall, der mich für den Rest des Lebens einschränkt, oder ein Freund, der umkommt, stirbt. Auch eine schmerzhafte Geschichte, die viele dann auch erleben, das ist der Liebeskummer, wenn der Mensch, in den ich mich verliebt habe, nicht antwortet mit Liebe, wenn es nicht die Beziehung entstehen kann, die er gerne hätte, oder wir haben angefangen, dann ging es in die Brüche, Liebeskummer oder wurde sexuell ausgenutzt oder auch betrogen. Wir haben eine Beziehung angefangen und der andere hat nicht nur mich, sondern auch noch andere Beziehungen. Das alles können Stürme sein, die im Leben eines Menschen aufkommen. Die Frage ist, Was machen wir damit? Auch bei Erwachsenen gibt es Stürme, halten die Kinder manchmal für unmöglich, geht nicht, die sind ja schon groß und stark und klug, müsste ja alles gut gehen und klappen, aber da kommen Eheprobleme auf, wenn es man sich gegenseitig nicht versteht, immer wieder Streit aufkommt, der manchmal auch in der Scheidung endet, eine große Bedrängnis für alle Beteiligten oder ein krankes Kind, das Gott uns zutraut, aber wir merken, dass es viel Herausforderung mit sich bringt. Die Karriere, die man angestrebt hat und die so gut gestartet ist und losgegangen ist, geht kaputt. Etwas, was das ganze Leben, den ganzen Lebensplan in Frage stellen kann. Auch hier kommen Krankheiten auf, Finanzprobleme, Finanzverluste, hab's falsch eingesetzt und alles verloren. Oder der Hausbau, er ist ja auch so eine Zeit im Leben eines Menschen, die viel Druck mit sich bringt, viel besondere Herausforderungen, wenn jemand in der Familie stirbt. Sehen also, an Stürme, an Ausbau von Stürmen gibt es kein Ende. Wenn der Ehepartner fremd geht oder zu Hause Gewalt angewandt wird, sogenannte häusliche Gewalt. Alles Dinge, die aus dem Leben kommen. Alles Dinge, denen man begegnet, auch bei Erwachsenen in der Seelsorge. Selbst wenn man alt geworden ist, unter Senioren gibt es auch ihre eigenen speziellen Winde. Wir merken, Krankheiten sind durchweg da, aber dann irgendwann merkt man, ich kann nicht mehr einfach einen Text lesen, ich brauche schon die Brille, das Augenlicht wird schwächer. Das kann so eine Anfechtung sein. Oder noch bevor ich Rentner geworden bin, bin ich arbeitsunfähig. Und diese Arbeitsunfähigkeit macht den ganzen Finanzplan, den man fürs Leben zurechtgelegt hat, kaputt. Ich habe vor kurzem noch mit einem Mann gesprochen, der mit 61 schon auf Rente gehen muss. Und was das für ihn ausmacht. Der Tod des Ehepartners, einer der beiden geht meistens früher als der andere. Und auch das ist eine hohe, große Herausforderung, ein starker Wind im Leben eines Menschen. Dann die Einsamkeit. Immer wieder merkt man, wie einsam Menschen im Alter werden. Man verdient nicht mehr das Geld, sondern bekommt die Rente, die wesentlich kleiner ist. Und man ist einen gewissen Lebensstil gewohnt. Finanzprobleme tun sich auf. Man wird zum Pflegefall. Und sich von anderen pflegen zu lassen, ist eine Herausforderung, ist eine große Veränderung im Leben. Immer häufiger in dem Alter Beerdigungen von Freunden, von Verwandten, die Altersgenossen gehen allmählich, die etwas früher gehen dürfen als ich. Dann eine ganz schlimme Situation auch, wenn man von den Kindern vergessen ist. Meine Frau ist in der häuslichen Pflege tätig und betreut alte Menschen, die zu Hause betreut werden, die nicht ins Altenheim gehen, zu Hause betreut werden, viele von ihnen einsam. Ja, sie haben Kinder, aber sie selbst haben die Kinder vergessen und die Kinder haben sie vergessen. Seit 4 Jahren kein Kontakt mehr, mit 70 Jahren. Das ist traurig und das macht ihnen ganz schön viel zu schaffen. Oder auch ungebraucht zu sein oder sich ungebraucht zu fühlen, ist ebenso ein Sturm, den ein Mensch treffen kann. Merken also, wo immer ein Mensch ist, ob das jetzt ein Kind ist oder ein Jugendlicher oder ein Erwachsener, man Vater und Mutter ist, wir Senioren sind und dann, ob wir arbeitslos sind oder Chef irgendwo sind oder Arbeitnehmer sind, wir alle sind Stürmen ausgesetzt. Was ist so dein spezieller Sturm? Was würdest du sagen, was ist der Sturm, der dich am meisten getroffen hat? Wir sind jetzt durch so eine Palette von Stürmen gegangen. Wahrscheinlich ist hier und da für dich aufgehört, das ist wie bei mir. In der Kindheit, in der Jugend, Erwachsenen oder im Alter, das ist wie bei mir, das ist so mein Sturm. Was ist dieser Sturm, den du erlebt hast, erlebst oder unter dem du stehst? Steht dir das Wasser auch bis zum Hals und du sagst, langsam wird's eng. Ich weiß nicht, wie ich das noch aushalten soll. Es ist furchtbar schwer. Was machst du nun, wenn es so ist? Wenn du merkst, dass die Stürme dich ganz schön bedrängen. Was machen die Menschen in solchen Situationen? Ja, es ist ja nicht nur so, dass es unangenehm ist, sondern ich merke, dass mein Leben langsam bröckelt. Ja, mein Haus, mein Lebenshaus zeigt Risse. Das, was ich geplant habe, geht in die Brüche. Ich habe immer davon geträumt, eine Ehe zu bauen, die eine vorbildliche Ehe ist. Und jetzt erleben wir unsere Eheprobleme. Ich habe immer geträumt davon, dass wir eine Familie sind, die sich einig ist und die Kinder sind in guter Verbindung mit den Eltern und ich weiß schon, wer was werden muss und soll und merke, das funktioniert nicht. Das Leben scheint zu scheitern. War das alles umsonst, was ich da gemacht habe? Was machen wir? Was kann ich machen? Was kann ich tun? Und hier versuchen wir dann auf verschiedene Art und Weise irgendwie diese Schäden abzuwenden oder zu reparieren. Die einen ergreifen diese Möglichkeit. Die sagen, ich muss mich abschirmen. All das, was ich erlebe an Stürmen, all diese Regengüsse, die über mich herfallen, ich brauche einen Regenschirm. Menschen, die meinem Herzen nicht gut tun, die mich verletzen, von denen muss ich mich abgrenzen. Diese Verwandte und diese Geschwister in der Gemeinde und die Kollegen, ich werde mich einfach von ihnen abschirmen und dann wird mein Leben gut und ruhig sein. Wir versuchen, die Probleme außen abzuschirmen. Aber guckt das Bild, habt ihr schon mal ein Haus gesehen, das so aussieht? Jeder von uns ist klar, nein, das Haus ist eigentlich dafür gedacht, dass es diese Regengüsse und Stürme aufnehmen kann und das Innere schützen kann. Der Regen kann das Haus eigentlich nicht kaputt machen. Was kann es noch sein? Ja, diese klassischen Dinge. Ja. Wenn das Haus zerfällt, dann müssen wir Pfosten dran, Stützen dran, damit es nicht weitergeht. Und dann versuchen wir, Versicherungen abzuschließen. Ja. Und da müssen wir unsere Beziehungen spielen lassen. Wir suchen nach Wegen, wie wir das, was zerfällt, doch noch irgendwie retten können. Ja. Und verlassen wir uns oft, viel zu oft, auf Menschen, auf Fleisch, auf irgendwelche Zusagen hier mitten in dieser Welt und denken, das könnten wir retten. Als Deutsche haben wir schon gelernt, was man bei Hochwasser macht. Die Sandsäcke sind eine bekannte Geschichte und dann versuchen wir, uns abzudichten, damit das Hochwasser uns nicht erreicht. Aber woran liegt es eigentlich, dass das Haus einen Riss bekommt? Wir sehen ja, beide Häuser stehen unter den gleichen Einflüssen. Das eine reißt, das andere nicht. Das sollte uns deutlich machen, dass all diese Dinge hier das Haus nicht retten können. Denn nicht der Regen, nicht der Wind und nicht die Wasserfluten sind der Grund für diese Risse. Ich habe das einmal bei uns erlebt. Wir haben vor 11 Jahren gebaut. Und unser Nachbar, der an der Einfahrt ein Haus stehen hat, so ein alter Stall, der jetzt die Garage für seinen Mercedes ist, er kam, nachdem wir fertig waren, zu mir und sagte, Herr Götzen, kommen Sie mal rüber. Ich kam dahin und dann zeigte er mir so einen Riss in der Wand, so ungefähr das letzte Drittel dieser Garage, da war ein Riss drin. Sagte Herr Götzen, Sie haben hier gebaut, LKW sind hier reingefahren, Sie haben gerüttelt, ja, wenn man den Weg legt, und jetzt ist ein Riss im Haus, was machen wir? Mit dem klaren Hinweis, Sie sind schuld an diesem Riss. Nun, Das Haus ist ja eigentlich dafür gebaut, dass es ertragen kann, dass LKW auf der Straße fährt. Übrigens, auf der anderen Seite fahren die LKWs immer. Sie sind dreimal meinen Hof gefahren. Ja? Aber sonst fahren sie immer. Das kann nicht der Grund sein. Und die anderen Nachbarn regen sich auf, er will sie nur ausnehmen. Ja? Holen sie sich einen Sachverständigen und wehren sie sich. Da habe ich an die gleiche Bergpredigt gedacht, die hier sagt, wenn dir jemand deinen Sakko wegnimmt, gib ihm auch eine passende Krawatte mit oder das Hemd mit. Ja? Ein Kilometer zwingt zu gehen, gehe zwei, damit du freiwillig was für ihn tust, nicht nur gezwungen. Und dann diese ganzen Ratschläge, hol dir einen Sachverständigen, hol dir einen Rechtsanwalt. Da dachte ich, nee, also, der Mann ist auf Rente, der hat Zeit, kann gut Rechtszeit führen. Und das ist nicht die Art, wie wir damit umgehen. Also habe ich gefragt, was meinen Sie, was sollten wir tun? Er hatte auch schon einen Plan. Man müsste unter einem Ende von einem Drittel noch ein Fundament drunter ziehen, damit es nicht weiter sackt. Und das wäre dann vielleicht die Lösung. Sag ich, okay, machen wir. Und da hat mich ein Freund besucht für eine Woche. Hat er Pech gehabt, dass er mich in dieser Zeit besucht hat, denn wir haben uns an die Fundamente gemacht. Und das ist eine schwere Arbeit, sage ich euch. Man muss drunter graben und dann noch so drunter. Also hängt man da so halbwegs in der Grube und versucht da unter dem Fundament freizukriegen. Das ist eine sehr mühsame Arbeit. Ein paar Tage haben wir geschaufelt. Und als wir bis zum Riss kamen, hat sich auch der Grund gezeigt, warum dieser Riss kam. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dieses Gebäude aufgestellt und zwei Drittel standen auf einem alten Fundament und ein Drittel darüber hinaus. Ein klassischer Fundamentfehler oder sagen wir ein fundamentaler Fehler beim Bau eines Gebäudes. Es war nur eine Frage der Zeit, wann es den Riss gibt. Es war ein Fehler im Fundament. Und das wissen die Architekten. Risse in der Wand bedeuten immer Fehler im Fundament. Und das ist das, was Jesus hier auch deutlich macht. Nicht die ganzen Dinge, die mit uns und um uns herum passieren, zerstören unser Leben. Sie sind gar nicht dazu imstande. Der Grund für eine lebensgefährliche Situation ist immer im Fundament. Die Frage, warum diese Stürme in unserem Leben passieren, ist ganz einfach zu beantworten. Gott will auf unser Fundament hinweisen. Und immer dann, wenn etwas in unserem Leben passiert und wir erschüttert werden und den Eindruck bekommen, es geht nicht mehr so weiter, es geht alles kaputt, es geht alles in die Brüche, dann will Jesus, dass wir uns an die Fundamente heranmachen und uns sie anschauen. Es ist viel einfacher, den Riss einfach zu verspachteln, drüber streichen. Aber jeder weiß, das funktioniert nicht. Zeit später hat man den Riss noch größer. Ja? Wir müssen an die Fundamente. Und nun, die Fundamente. Was ist das Besondere an den Fundamenten? Was unterscheidet den Klugen von dem Dummen, könnte man mit anderen Worten sagen. Wir haben den Text gelesen und ich sehe, viele haben die Bibeln auf. Das ist ein sehr gutes Zeichen für eine Gemeinde, wenn viele mit offenen Bibeln da sitzen. Aber lass uns noch mal reinschauen und ich lese den Text noch mal und sag mir, was ist der eigentliche Unterschied zwischen dem Klugen und dem Dummen? Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten, an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Wer hat den Unterschied herausgekriegt? Was ist für einen klugen Mann typisch? Was tut er? Ihr könnt Russisch und Deutsch sagen, я прекрасно понимаю по-русски, так что можете по-русски отвечать. Что он делал? Слово исполнял. Но он не только исполнял, что он в первую очередь делал? Was hat er zuerst gemacht? Er hat es gehört und getan. Diese beiden Dinge. Ja? Also diese Gleichung. Felsen heißt hören plus tun. Das heißt, alles, was er gehört hat an Worten Gottes, das hat er auch zur Tat gemacht, hat es angewandt. Was ist mit dem Dummen? Was hat er anders gemacht? Hat er nicht gehört? Doch, gehört hat er auch, ja? Gehört hat er auch. Aber was war bei ihm anders? Nicht getan. Hören minus tun. Das ist der gravierende Unterschied. Gucken, was dabei herauskommt. Wenn ich merke, mein Leben zerbricht, dann bedeutet das, dass es irgendwo in meinem Leben Dinge gibt, die ich gehört habe, aber nicht tue. Ja, wir alle sitzen hier und hören. Wir hören alle. Es ist immer noch offen, ja. Ich kann klug oder dumm sein. Gehört habe ich es. Werde ich das jetzt anwenden? Das wird darüber entscheiden, ob ich klug oder dumm bin. Denn wenn ich weiß, was das Wort Gottes sagt und es nicht tue, das ist ziemlich dumm. Weil das sagt Gott selbst, das sagt mein Schöpfer, das sagt der Herr aller Herren, das sagt der Allmächtige, der alles in seiner Hand hat. Wie dumm ist es, das zu ignorieren, zu missachten? Aber wie oft tue ich das? Ich selbst. Im Grunde genommen ist es nicht so wichtig, wie viel ich gehört habe, sondern wie viel von dem, was ich gehört habe, ich tue. Deswegen kann sein, dass ein Mensch lange nicht so viel Wissen hat. Er hat nicht so viel gehört, aber ist wesentlich klüger, weil er das, was er gehört hat, schon umsetzt und schon tut und ich bei all meinem Wissen das nicht anwende. Das ist ziemlich dumm. Deswegen kann man ja seinen Prof. Dr. Theol haben, Professor Doktor der Theologie haben und sehr dumm sein, weil man nur einen kleinen Bruchteil, wenn es gut geht, von seinem Wissen auch tut. Und jemand, der ein Anfänger im Glauben ist, die Bibel einmal gelesen hat und das, was er verstanden hat, auch umsetzt, das ist ein sehr kluger Mann. Das macht den Unterschied aus. Im Grunde genommen, wenn ich die Frage beantworten will, wo bin ich, wo stehe ich, bin ich klug oder dumm, dann müsste ich diese Frage beantworten. Wie viel von dem, was ich weiß, setze ich nicht um? Die Bibel gibt ja viele klare Aussagen darüber, was ich nicht tun sollte. Wie viel von den Dingen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht tun sollte, tue ich immer noch. Das ist ziemlich dumm. Und das sind genau die Dinge, wo es beim nächsten Sturm scheppern kann, Risse geben kann. Die Bibel spricht auch sehr viel darüber, was wir tun sollen. Aber wir leisten uns den Luxus, damit zu warten. Noch nicht. Irgendwann. Vielleicht. Ja, wenn. Diese ganzen Ausreden, die könnten mir noch so viel aufhelfen, sie klingen alle ziemlich dumm. Weil wenn der Schöpfer sagt, was zu tun ist, dann ist es sehr klug, das auch zu tun. Und diese Dinge, von denen ich weiß, ich sollte sie tun, tue sie nicht, die sind es. Diese gefährlichen Stellen, an denen es Risse geben kann in meinem Leben. Ich habe mich gefragt, warum schickt Gott diese Stürme? Er schickt sie an beide. Ja, an Klugen und an Dummen. Beide erleben diese Stürme. Und für beide sind sie gut. Es ist immer gut, wenn unsere Fundamente geprüft werden. Gott ist ja nicht so darauf aus, Hauptsache irgendwo erwischen und kaputt machen. Nein, wenn es einen Sturm in unserem Leben gibt und es scheint mir, jetzt geht es zu Ende, ja, ich habe keine Aussicht mehr, dann ist es eine gute Gelegenheit für mich, an die Fundamente zu gehen und statt Sand Felsen reinzutun, zu verändern. Anfangen, die Dinge umzusetzen, die Gott mir gesagt hat. Anfangen, sie zu tun. Denn in der Regel geht Gott so vor, wenn ich mein Leben zurückgucke, mein kurzes Leben, dann merke ich, wie Gott an manchen Stellen in mein Leben eingegriffen hat mit einem Sturm und ich war am Verzweifeln. Ich erzähle so einen davon. Ich war Student der Theologie an der Freien Theologischen Akademie in Gießen. Ich habe vorher Teenagerarbeit gemacht, gepredigt in der Gemeinde und mein Herz brannte dafür. Während ich an der FDR war, ging es in unserer Gemeinde so Stück für Stück abwärts. Manche der Teens, die zum Glauben kamen, gingen wieder weg. Das war sehr bitter. Ich hörte, kriegte immer mehr mit, dass Menschen, die theologisch gut beginnen, dann ins Liberale abrutschen. den Glauben an die Bibel drangeben. Das hat mich betroffen gemacht. In der Kirchengeschichte kann man lernen, je nachdem, wie man sie macht, kann man lernen, wie viele Bewegungen, die gut angefangen haben, schlecht geendet haben. Und schließlich stand ich da und fragte, ja, macht das alles Sinn? Wofür studiere ich das? Macht das noch alles Sinn? Ich war drauf und dran, das Handtuch zu werfen und damit aufzuhören. Aber wir hatten im Sommer noch so eine Bibelfreizeit für die Jugendlichen geplant. Und ich hatte meine Teilnahme zugesagt und hatte sie schon vorbereitet. Und obwohl ich kaum auf die Beine kommen konnte und nichts erwartet habe, bin ich in diese Freizeit gefahren und habe dort einfach das, was ich vorbereitet habe, weitergegeben. Und es war eine recht schwierige Gruppe von Jugendlichen am Anfang. Und mitten in diesem Seminar hat Gott die ganze Gruppe umgekrempelt. Und ich wusste ganz genau, von mir kommt da nichts. Null. Das ist einfach das Wort Gottes, das ich gehorsam weitergegeben habe, ohne viel zu erwarten. Als am Ende dann so ein Abend, Zeugnisabend war und jeder berichtete, was Gott zu ihm gesagt hat, was er bei ihm verändert hat, war ich erstaunt. Und zwei Lektionen, die ich gelernt habe. Was immer passiert, was immer kaputt gehen mag, Gott hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Es gibt tatsächlich nichts Beständiges auf dieser Erde, außer seiner Gemeinde. Wenn es irgendwo Sinn macht, sich einzubringen, zu investieren, dann ist es die Gemeinde. Sie ist nicht nur krisenfest, sie ist auch weltuntergangsfest. Die Welt wird untergehen, Himmel und Erde werden aufhören, aber die Gemeinde Jesu wird bleiben. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe damals. Und das Zweite, das Wort Gottes ist so kräftig, so mächtig, so lebendig, aber ganz ohne mein Hinzutun tut das Wort Gottes sein Werk. Es wird glauben, es stärkt glauben, es verändert Menschen. Ja? Und deswegen gibt es nichts Besseres und Wichtigeres, als sein Wort zu verkündigen. Später später im Gemeindedienst oder auch in Arbeit im Missionswerk kamen Situationen, die waren viel heftiger, viel schlimmer als das, was ich damals erlebt habe. Aber sie konnten mir gar nichts mehr antun. Sie haben mich weder erschüttert noch irgendwie in Zweifel gebracht. Und ich merkte, Gott hat mit dem kleinen Sturm vor Jahren mich dazu gebracht, meine Fundamente zu verändern. Und jetzt, wo ein großer Sturm kam, konnte er mir nichts mehr antun. Und deswegen ist es gut, wenn Stürme in unser Leben kommen, erstmal begreifen, es ist der Herr, der sie in mein Leben schickt. Wenn es wirklich so ist, was wir glauben, dass er der Allmächtige ist und dass er alles unter seiner Kontrolle behält, dann kommt nichts ohne seine Zulassung in mein Leben. Mir passiert nichts, was nicht durch die Kontrolle Gottes gegangen ist. Das ist das eine. Sie können mein Leben nicht zerstören, Sie können mich nicht zerstören. Diese Wahrheit, die soll bei uns sitzen. Und wenn sie in mein Leben kommt und wenn ich den Eindruck habe, so jetzt ist wirklich alles zu Ende, dann ist es die Einladung, schwere Arbeit zu tun, dahin zu gehen, was nicht sichtbar ist, in meine Fundamente zu gehen, von Herrn zu gehen und fragen, Herr, was habe ich jetzt die ganze Zeit hindurch ignoriert, vernachlässigt? Bring Licht in mein Fundament, ich will es verändern. Das sind sehr heilsame Momente für uns. Viele Dinge in meinem Leben habe ich durch solche Situationen gelernt und verändert in meinem Leben. Deswegen möchte ich keinen der Stürme in meinem Leben missen. Ja, es waren harte Zeiten, schmerzliche Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber sie waren am Ende alle sehr heilsam. Deswegen die Frage, die kann jeder jetzt selbst beantworten, das, was ich, also wie bin ich? Bin ich klug oder bin ich dumm? Ich habe hier noch eine kleine Demonstration vorne aufgestellt, um einfach an einem Beispiel zu zeigen, was eigentlich passiert, wenn so ein Sturm in unser Leben kommt. Also, zwei Schwämme und ein bisschen Wasser und ich brauche zwei Leute, die die Fähigkeit haben, einen Schwamm mit Wasser zu füllen und dann auch auszudrücken. Ich habe auf dem Bild gesehen, dass hier Jungscherle sind, die auch Geschirr spülen können. Vielleicht möchte jemand von Ihnen die Schwämme ausdrücken. Wer möchte? Ja, komm rüber. Kommt beide. Komm, einer hier. Drück erstmal voll rein und dann hoch und ausdrücken. Ja, und jetzt hochheben. Hoch, damit alle das sehen können. Jetzt guck mal. Was ist der Unterschied? Er hat Schaum rausgekriegt, du nicht? Mach mal nochmal. Guck mal, du kennst ja deine Leute. Wer ist hier so der Stärkste in diesem Raum? Guck mal, ob er es besser kann. Sag mal, wer ist das? Wen würdest du rufen?
Papa.
Dein Papa. Okay, dann komm, hilf deinem Sohn mal, Schaum rauszukriegen. Er hat Schaum rausgekriegt, er versucht. Versuch mal du. Er muss richtig nass machen. Noch mehr. Alles gleich weg, ja? Nur wie viel er rausgekriegt hat und hier gar nichts. Ihr seht hier, Vater und Sohn mit vereinten Kräften kriegen keinen Schaum raus. Er kriegt alleine hier Schaum raus. Woran liegt's? Hat er mehr Druck gemacht? Wie erklärt ihr euch das? Keine Erklärung? Wo spielen wir? Ich habe hier Wasser reingegossen, von hier und von hier. Ach, im Schwamm drin. Im Schwamm drin war etwas drin, was dann auch rausgekommen ist. Guck mal, wenn du kannst den Schwamm noch so stark zusammendrücken, aus ihm kommt nur was raus, was drin ist. Wenn unser Leben uns unter Druck setzt, wenn die Umstände sehr schwierig werden, wenn wir richtig in Bedrängnis geraten, wird aus uns nur das herauskommen, was drin ist. Und wenn da wir überschäumen, dann wissen wir, dieser Schaum ist bei uns drin. Wir müssen nicht die Gründe irgendwo in Umständen suchen, in Stürmen suchen, wer dafür verantwortlich ist, was aus mir rausgekommen ist, sondern aus mir ist nur das rausgekommen, was drin war. Deswegen stark, es liegt nicht daran, wie stark man ist und wie stark man drückt, sondern daran, was drin gewesen ist. Jetzt muss ich dir deine Hände abtrocknen. Oh, der hat auch Taschentücher. Ah, das riecht gut. Wasser geht einfach. Ja. Also jedes Mal, wenn ihr wieder Geschirr spült, einen Schwamm ausdrückt und Schaum da rauskommt, denkt daran, wenn ich unter Druck gerate, aus mir kommt nur das raus, was in mir drin ist. Wenn etwas Falsches rauskommt unter Druck, dann nicht deswegen, weil ich unter Druck geraten bin, sondern weil es in mir steckt. Und dann ist es viel besser, ich checke mal mein Inneres, mein Herz, was passiert da. Gott möchte uns von innen verändern. Ich würde sagen, lass uns jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen zum Gebet. Wir können Gott für die Stürme danken, die wir haben. Vielleicht auch für die Stürme klagen, die uns viel Schmerz gebracht haben. Aber diese Erkenntnis, jeder Sturm, den Gott zu mir schickt, ist eine Bemühung von ihm, mich zu verbessern, mich zu festigen, mich zu stärken, kann mich auch dann zu Dank befähigen, wenn ich unter Druck stehe. Und das lade ich jetzt ein, unserem Gott die Ehre für die Situation zu geben. Dass wir wissen, dass du der allmächtige Herr bist, der Allwissende, der Allgegenwärtige, aber auch derjenige, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Danke, Herr, dass wir wissen, dass in dieser Welt nichts passiert ohne deine Genehmigung. Auch mit uns passiert nichts, wovon du nicht wüsstest. Danke für diese Gewissheit. Ich danke dir, Herr, dass du immer wieder diese Winde und Stürme
auch manchmal Wasserflut in mein Leben geschickt hast und aufgedeckt hast, wo meine Fundamente nicht in Ordnung waren. Danke, Herr, dass du uns nicht einfach bis zum Lebensende so dahindünken lässt und dass wir im Selbstbetrug leben oder mit Dingen, die wir zwar wissen, die wir gehört haben, aber nicht tun, sondern du schickst uns die Stürme, um uns daran zu erinnern, dass wir es umsetzen sollen, dass wir unsere Fundamente festigen, damit das Leben hier in dieser feindseligen Welt, dass sie das Leben hier nicht zerbricht, nicht zerstört wird, dass wir unsere Fundamente auf dir bauen. Herr, wo immer du uns heute gezeigt hast, dass etwas in unserem Leben ist, wovon wir wissen, dass wir es tun sollten und es bis jetzt nicht getan haben, dann möchte ich darum bitten, dass wir mit diesem festen Entschluss aus diesem Gottesdienst gehen, jetzt auch zu tun, das, was wir wissen. Und wenn es Dinge gibt, die wir nicht tun sollten, aber wir haben uns arrangiert im Leben damit, wir haben Kompromisse geschlossen und wir dulden Dinge in unserem Leben, von denen wir wissen, sie gefallen dir nicht und wir sollten sie nicht tun, dann bitte ich dich, Herr, dass du uns die Kraft gibst, uns von ihnen zu lösen, sie abzuhauen, sie zu töten und sie nicht mehr in unserem Leben zu dulden, damit diese Situationen, damit diese Lässigkeit im Umgang mit deinem Wort nicht zum Verhängnis wird am Tag des Sturms oder der Sintflut. Herr, wir möchten gerne dir folgen und dir dienen, bitten dich, dass du uns leitest. Amen.